Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Vom Elefant bis zum Schmetterling. Vor der Konferenz zum Washingtoner Artenschutzabkommen wollen wir fragen, welche Tiere durch den kommerziellen Handel besonders bedroht sind. Nach der Elektrooffensive von VW fragen wir, wie es eigentlich um die anderen alternativen Antriebe steht, wie zum Beispiel der Brennstoffzelle. Wie nötig diese Alternativen sind, zumindest zum Brennstoff der Ozeanriesen, das schildern wir dann beim Kreuz mit den Kreuzfahrtschiffen. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um das Wohngeld. Was hat der Dadakul, ein tropischer Schmetterling, die Netzgiraffe und Zwergottern gemeinsam? Sie sind alle Exoten und bei Sammlern und Trophäenjägern besonders beliebt. Und das gefährdet ihr Leben und in vielen Regionen auch den Fortbestand der Art. Denn der Handel mit begehrten Tierarten droht, ganze Populationen auszurotten. Um der Gefährdung bedrohter Arten etwas entgegenzusetzen, wurde 1976 das Washingtoner Artenschutzabkommen beschlossen. In dieser Woche legt die EU-Kommission ihren Vorschlag für die europäische Haltung vor, kurz vor der 18. Vertragsstaatenkonferenz zu diesem Artenschutzabkommen. Die wird dieses Frühjahr in Sri Lanka abgehalten. Ich bin jetzt verbunden mit Daniela Freier. Sie ist Biologin und Wildtierexpertin bei der Umweltschutzorganisation Pro Wildlife. Frau Freier, eines der bekanntesten Beispiele für die Bedrohung einer Tierart durch Trophäensammler ist ja der Elefant. Der Handel mit dem Elfenbein ist seit 1989 verboten. Hat sich der Bestand der Dickhäuter denn seitdem merklich erholt?
Ja, anfangs hat er sich tatsächlich sehr gut erholt. Allerdings wurde dann der Fehler gemacht, dass man zweimal das Experiment gewagt hat, den Elfenbeinhandel doch nochmal freizugeben. Und zwar erst nach Japan und dann nach China und Japan. Und das war ein Riesenfehler. Danach hat die Wilderei wieder stark zugenommen und es wurden 30% der Elefanten in Afrika gewildert. Deswegen setzen wir uns für Pro Wildlife jetzt stark dafür ein, dass der Elfenbeinhandel auch verboten bleibt. Aber es gibt leider immer wieder Angriffe auf dieses Elfenbeinhandelsverbot und auch auf der kommenden Artenschutzkonferenz eben gibt es leider Anträge, den Elfenbeinhandel wieder aufzunehmen von einigen Staaten.
Sind das immer dieselben Staaten?
Ja, das sind leider immer dieselben Staaten aus dem südlichen Afrika, also vor allem Namibia, Simbabwe, Südafrika und Botswana, die eben in wechselnder Zusammensetzung immer wieder beantragen, den Elfenbeinhandel wieder zu genehmigen. Das beobachten wir schon seit Jahren.
Elfenbein ist das eine, Nashörner das andere. Gibt es da wenigstens Entwarnung?
Leider auch da nicht. Es gibt zwei Anträge von zwei Ländern, auch aus dem südlichen Afrika, den Handel mit entweder dem Horn oder lebenden Tieren und Trophäen wieder aufzunehmen. Und beides sehen wir als Pro Wildlife natürlich auch sehr kritisch, weil die Bestände gerade in diesen Ländern sehr klein sind und Nashörner weltweit bedroht sind durch die Wilderei, vor allem für den Nashornhandel in Asien.
Ich habe mit relativer Überraschung gelesen, dass nun auch Giraffen bedroht sind. Was ist denn da der Fall?
Ja, die Giraffenbestände sind um bis zu 40% eingebrochen in den letzten 30 Jahren und man ist sich einig, dass die Giraffen stark bedroht sind durch Wilderei und durch Lebensraumverlust. Und jetzt gibt es auch hier Anträge, die Art erstmals zu schützen, weil derzeit sind Giraffen völlig ungeschützt vor dem internationalen Handel. Und sie werden gehandelt für ihr Fleisch, für Trophäen, aber auch für Dekorationsartikel, zum Beispiel für Kissenbezüge, für Möbel, für Messergriffe aus Giraffenknochen. Da gibt es alles Mögliche.
Sie beobachten ja die Situation schon sehr lange. Was würden Sie sagen, sind mehr gefährdete Arten bedroht, weil ihr Lebensraum inzwischen zerstört wurde oder weil der Handel mit ihnen so zugenommen hat?
Es ist eine Kombination, aber der Handel spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle, weil einfach der Konsum durch auch den globalisierten Handel immer stärker zugenommen hat. Also Tiere werden aus den verschiedensten Gründen gehandelt, vom Heimtierhandel, das ist übrigens die Kategorie, wo die meisten Arten jetzt bedroht sind und bei der kommenden Artenschutzkonferenz unter Schutz gestellt werden sollen, über Luxusartikel und Trophäen, traditionelle Medizin, aber auch die Überfischung der Meere und der Holzhandel spielen eine große Rolle, warum Arten heutzutage durch den Handel bedroht sind.
Sie haben gerade den Heimtierhandel angesprochen. Werden nicht genug Exemplare nachgezüchtet hier in Europa? Wieso müssen wir die noch aus den Tropen ranholen?
Ja, die Zucht wäre durchaus möglich. Allerdings setzen viele Heimtierhalter, Hobbyhalter gerade im Bereich der Terroristik, also Reptilien und Amphibien, darauf, immer wieder neue Arten zu halten. Und da gibt es eine sehr starke Nachfrage für Tiere aus der Natur. Das sind zum Teil auch neu entdeckte Arten. Zum Teil sind es Arten, die schon länger gehalten werden. Also zum Beispiel geht es auch um diverse Schildkrötenarten. Aber es ist leider nach wie vor so, dass die Tiere aus freier Natur wesentlich billiger zu haben sind als die Nachzuchten. Also bedient man sich hier, solange der Handel nicht verboten ist.
Das Washingtoner Artenschutzabkommen gibt es seit 1976. Können Sie denn auch eine Erfolgsgeschichte berichten oder von einer Erfolgsgeschichte berichten?
Ja, wir hatten es vorher schon von den Elefanten. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es das Washingtoner Artenschutzübereinkommen nicht gäbe, dann gäbe es heute auch keine Elefanten mehr, weil sie durch die Wilderei einfach ausgerottet werden wären. Auch die Großwale sind ein Positivbeispiel. Die Meeresschildkröten, die waren in den 80er Jahren sehr stark gehandelt, auch bei uns, weil sie zur Dosensuppe verarbeitet wurden. Aber auch exotische Haustiere wie Papageien sind letztendlich, denke ich, dass es viele Arten nicht mehr gäbe, wenn sie nicht da international geschützt werden.
Sie haben gerade die Wale kurz angesprochen. Japan schert ja in der Hinsicht immer aus, ne?
Ja, das stimmt. Aber auch hier, die Großwale sind eben durch CITES geschützt. Dadurch ist der internationale Handel verboten. Und Japan ist es zum Beispiel nicht möglich, aus anderen Ländern legal das Fleisch von Walen zu importieren. Und das hat auch wirklich einen großen Unterschied gemacht, dass der Walfang zumindest zurückgegangen ist. Und für eine Großwalart, den Seiwal, hat CITES jetzt erreicht, dass auch Japan diese Art nicht mehr fangen wird.
Das wird ja jetzt eine der größten Konferenzen in diesem, Sie sagen CITES, also der englische Begriff, also im Rahmen dieser Washingtoner Artenschutzabkommens. Was erwarten Sie in Sri Lanka?
Ja, es wird eine Konferenz mit wahrscheinlich bis zu 5000 Teilnehmern. Es wird heiß gestritten werden, vor allem wahrscheinlich wieder mal um den Elfenbeinhandel und den Handel mit Nashorn. Aber wir erwarten auch gute Fortschritte eben gerade im Bereich des Schutzes von Tieren, die für den Heimtierhandel gehandelt werden.
Vor der 18. Vertragsstaatenkonferenz zum Washingtoner Artenschutzabkommen sprach ich mit Daniela Freier. Sie ist Wildtierexpertin bei der Umweltschutzorganisation Pro Wildlife. Nun gibt VW also Gas, genauer genommen Strom. Der Wolfsburger Autobauer hat das Steuer rumgerissen und will nun den Ausbau der Elektromobilität vorantreiben. Dieser Antrieb solle die Leittechnologie der Zukunft sein und die Bundesregierung solle diese entsprechend fördern. Doch nicht nur beim Verband der Automobilindustrie stößt der VW-Konzernchef mit dieser Forderung nach der Priorisierung der Elektromobilität auf Widerstand. Auch in Berlin lehnen einige Politiker die einseitige Konzentration auf nur eine Technologie ab. Mischa Erhardt hat deshalb mal nachgefragt, wie es eigentlich um die alternativen Antriebe steht.
Elektrifizierung und E-Mobilität, das sind die Schlagworte aktuell. Und das hat seinen Grund. Denn die deutsche Autoindustrie hat einen Rückstand in Bezug auf alternative Antriebe aufzuholen.
In der traditionellen Technik hatte sie ja einen Vorsprung, da war sie ja ganz an der Spitze. Allein der Punkt, dass dieser Vorsprung, den man hatte im Verbrennungsmotor, dass der weg ist, das ist schon eine Belastung für die 20er Jahre,
sagt Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Bei der Aufholjagd in Sachen alternativer Antriebe ist es dabei auffallend still geworden um die Brennstoffzellentechnologie. Die basiert nicht auf Batterien wie bei der nun propagierten Elektromobilität, sondern Wasserstoff. Seit über 20 Jahren forschen und entwickeln auch deutsche Hersteller daran. Ein Vorteil? Das Tanken von Wasserstoff geht bis jetzt wesentlich schneller als das Laden einer Batterie. Da verwundert der aktuell fast ausschließliche Fokus auf batteriebetriebene Elektromobilität.
Das ist eine alternative Antriebsform, die jetzt verfügbar ist und wo der Hochlauf schnell gelingen kann,
sagt Stefan Bratzel. Er ist Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Allerdings gibt es Alternativen, wie etwa das Thema der Brennstoffzelle auf Wasserstoffbasis. Eine solche alternative Antriebsform hätte den Vorteil, gerade bei schweren Fahrzeugen und der Langstrecke Alternativen anzubieten.
Denn da ist die Reichweite der Batterien begrenzt, vor allem durch die tonnenschwere Last, die Lkw transportieren. Doch Brennstoffzellen führen ein stiefmütterliches Dasein. Nach jüngsten Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes waren im vergangenen Jahr 329 wasserstoffbetriebene Pkw zugelassen, 16 Busse und 2 Lastwagen. Toyota in Japan forciert die Brennstoffzellentechnologie, der koreanische Autobauer Hyundai ist ebenfalls vorne mit dabei. Daimler hat einen Hybrid mit Batterie und Brennstoffzelle in der Modellpalette. Ansonsten sind Wasserstoffautos eher Zukunftsthema in Deutschland, wenn überhaupt. Dass die deutschen Autohersteller bis auf Weiteres quasi alles auf die Karte Elektromobilität setzen, hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen müssen sie die geforderten CO2-Grenzwerte ihrer Flotten schnell in den Griff bekommen. Zum anderen ist dazu die batteriebasierte Elektromobilität die im Moment vielversprechendste und am schnellsten in großem Maßstab umsetzbare Technologie. Und auch der Wasserstoffantrieb setzt Energie voraus.
Die Herausforderung ist, dass ja irgendwie der Wasserstoff durch Elektrolyse erstmal erzeugt werden muss. Das ist hochenergieintensiv und ist eigentlich nur sinnvoll mit regenerativen Energien, von denen wir wenig haben. Und die Problematik ist, dass die Verluste beim Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle sehr viel höher sind, etwa als bei der batterieelektrischen Mobilität,
sagt Stefan Bratzel. Allerdings ist der eingeengte Fokus auf CO2 und Effizienz zumindest einseitig. Denn auch die Batterien für die Elektromobilität müssen erst produziert werden. Und da ist es zumindest fraglich, ob der batteriebetriebene Antrieb unter dem Strich unter Sozial- und Umweltaspekten wirklich die sauberste Lösung ist.
Natürlich muss man, wenn man hier den gesamten Lebenszyklus anschaut, auch Faktoren mit in den Blick nehmen, soziale Faktoren etwa, wie werden die Rohstoffe abgebaut, wie viel Wasser wird in Gegenden eingesetzt, um das Lithium zu heben und ähnliche Themen. Also es ist etwas komplizierter, als es manchmal dargestellt wird.
Während in Deutschland noch um die Förderung der Elektroantriebe gerungen wird, hat uns China in dieser Hinsicht schon lange überholt. Von oben diktiert, setzt das Reich der Mitte auf Elektroautos und geht auch beim öffentlichen Nahverkehr mit gutem Beispiel voran. Die Zahlen sprechen für sich. Steffen Wurzel berichtet.
China hat in den vergangenen Jahren massiv in den Bereich der E-Mobilität investiert. Nicht nur in elektrische Autos, in Pkw, auch die städtischen Busflotten werden systematisch elektrifiziert. Rund 380.000 E-Busse sind nach einer Studie des Wirtschaftsdatenanbieters Bloomberg in China unterwegs. Zum Vergleich, im Rest der Welt sind es demnach zusammengenommen nur rund 5.000 E-Busse. Bloomberg hat nun ausgerechnet, wie viel Diesel die chinesischen E-Busse einsparen. Es sind mehr als 41 Millionen Liter pro Tag. Das wiederum entspreche etwa der dreifachen Menge dessen, was alle E-Autos weltweit zusammengenommen an Benzin und Diesel pro Tag einsparen. Es ist nicht nur die große Zahl der elektrischen Busse, die für so viel Einsparung sorgt, es ist auch die Tatsache, dass Busse zum Teil nonstop im Einsatz sind und deswegen täglich viel mehr Kilometer zurücklegen als Pkw. Entsprechend ist auch die Ersparnis größer. Als erste Großstadt in China hat die 12 Millionen Einwohnerstadt Shenzhen alle Dieselbusse ausrangiert und durch elektrisch angetriebene ersetzt. Zusammen sind es dort mehr als 16.000 Busse. In Shanghai sollen die städtischen Busse ab nächstem Jahr komplett elektrisch unterwegs sein. Chinas E-Busse sorgen in den betroffenen Städten für sauberere Luft, weil weniger Feinstaub und Stickoxide erzeugt werden. Klimaneutral sind sie allerdings nicht unterwegs, denn China erzeugt immer noch mehr als die Hälfte seines Stroms aus Kohle.
Wie nötig Alternativen zu Verbrennungsmotoren sind, zeigt der Blick nach Venedig. Obwohl in der Altstadt keine Autos fahren, ist die Feinstaubbelastung höher als neben einer deutschen Autobahn. Denn die Abgase der vielen Kreuzfahrtschiffe verpesten die Luft in der Lagunenstadt. Kreuzfahrtschiffe verfeuern in den meisten Fällen Schweröl, das bis zu 4,5% Schwefel enthält. Dieser Raffinerie-Reststoff kostet nur halb so viel wie entschwefelter Marinediesel. Das Bundesumweltamt nannte die Nutzung des Schweröls deshalb auch Müllverbrennung auf hoher See. Das ist vielen Touristen aber egal. Die Zahl allein der deutschen Kreuzfahrtgäste hat sich zwischen 2007 und 2017 fast verdreifacht. Allein im letzten Jahr haben 2,19 Millionen Deutsche eine Kreuzfahrttour gebucht. Was das für die Umwelt und die betroffenen Anwohner bedeutet, schildert Marc Dugge am Beispiel Barcelonas.
Zum Thema Kreuzfahrtschiffe haben viele in Barcelona eine klare Meinung. Das ist bei Maria Garcia nicht anders. Sie ist Aktivistin der Umweltorganisation Ecologistas en Acción. Die Kreuzfahrttouristen bekommen ja alles an Bord, selbst das Unterhaltungsprogramm. Sie verbringen nur wenige Stunden in der Stadt. Dafür hinterlassen sie Abgase und hohe Kosten. Die Stadt profitiert von ihnen nicht. Viele Einwohner sehen deutlich, wie sich die Kreuzfahrtschiffe auf den Tourismus in ihrer Stadt auswirken. Welche Folgen diese aber außerdem für die Umwelt haben, das ist ihnen eher neu. Mittlerweile seien die Sorgen in Barcelona groß, berichtet Maria Garcia. Im dortigen Hafen soll demnächst
ein Terminal entstehen, an dem auch die größten Kreuzfahrtdampfer anlegen können. Die Branche boomt, doch der Widerstand gegen die schwimmenden Hotels wächst. Auch deswegen, weil Experten immer lauter vor den Gesundheitsgefahren warnen. Einer von ihnen ist Axel Friedrich vom Naturschutzbund Deutschland, NABU.
Hier sind große Dieselmotoren ohne jede Abgaskontrolle im Einsatz. Das heißt, wir belasten die Menschen mit Partikeln. Wir schätzen weltweit mehr als 60.000 vorzeitige Tode verursacht durch Schifffahrt. Die Menschen in Häfen sind besonders hoch belastet, weil gerade im Mittelmeer die Häfen alle in der Regel hinter sich ein Gebirge haben. Das heißt, die Abgase werden da einfach eingefangen und können nicht, beispielsweise in Hamburg, einfach sich verbreiten.
Die ultrafeinen Abgaspartikel dringen tief in die Lunge ein. Sie können unter anderem für Herz-Kreislauf- und Atemwegerkrankungen sorgen. An Nord- und Ostsee und in deren Häfen ist die Politik schon aktiv geworden. Dort gelten schon seit Jahren Grenzwerte für Schwefel und Schwefeloxide. In 2 Jahren sollen sie auch für Stickoxide in Kraft sein. So hat es die IMO, die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, beschlossen, ein Gremium der Vereinten Nationen. Auf dem Mittelmeer dagegen dürfen bisher auch die dreckigsten Schiffe unterwegs sein. Umweltschutzverbände wollen das ändern. Die französische Regierung unterstützt das. Sie hat sich vor kurzem für Abgasbeschränkungen auf dem Mittelmeer ausgesprochen. Von der spanischen Regierung kommen jetzt positive Signale. Pedro Saura, Staatssekretär im Transportministerium.
Dentro de este objetivo, España quiere agradecer el esfuerzo realizado.
Spanien ist Frankreich dankbar dafür, dass es diese Initiative anführen will und unterstützt das ausdrücklich. Wir wollen aber, dass 2 Dinge berücksichtigt werden, dass alle Mittelmeeranrainer das unterstützen, sowohl der Norden als auch der Süden des Mittelmeers, und dass das innerhalb der IMO geschieht. Einige dagegen wollen nicht mehr warten. In Dubrovnik etwa dürfen seit einer Woche nur noch 2 Kreuzfahrtschiffe pro Tag anlegen. Mallorca plant eine Touristensteuer für Kreuzfahrttouristen. Und auch die Industrie bewegt sich. Die deutsche Firma AIDA Cruises hat im Sommer die AIDA Nova präsentiert. Ein Schiff, das komplett mit Flüssigerdgas fährt, im Fachjargon LNG, und das ohne das schädliche Schiffdiesel auskommt. Die ehemalige schleswig-holsteinische Umweltministerin Monika Grifahn ist heute Umweltdirektorin von AIDA. In Madrid sagte sie:
Also gerade im Kreuzfahrtbereich ist jetzt gerade so ein Boom entstanden, dass viele Neuaufträge wirklich mit LNG ausgestattet werden. Und ich glaube, dass das für alle Kreuzfahrtunternehmen ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie für ihre Gäste natürlich einen sauberen und schönen Urlaub anbieten können, damit sie auch in Zukunft noch ihren Urlaub genießen können.
Die AIDA Nova ist bisher allerdings eine Ausnahme. Der NABU hat eine Liste der 77 Kreuzfahrtschiffe erstellt, die in Europa unterwegs sind. Nur 3 von ihnen bekommen in Sachen Abgase zumindest einigermaßen gute Noten.
Gegen das glyphosathaltige Totalherbizid Roundup kämpfen Umweltschützer schon seit Jahrzehnten, denn die Wirkung auf Ökosysteme und vor allem auf die Vielfalt der Insekten gilt als verheerend. Dessen ungeachtet wurde die Zulassung von Glyphosat von den meisten Ländern immer wieder verlängert, auch wenn sie sich den Bienenschutz und die Förderung der Artenvielfalt auf die Fahne schreiben oder in die Koalitionsvereinbarung. Vielleicht wird das Unkrautvernichtungsmittel aber dennoch bald vom Markt genommen, denn nun hat schon wieder ein US-Gericht den Zusammenhang von Krebserkrankungen und Roundup anerkannt. Nicole Markwald berichtet.
In einem Prozess über das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat hat Bayer-Tochter Monsanto einen Rückschlag erlitten. Eine Jury in San Francisco entschied einstimmig, dass das glyphosathaltige Mittel Roundup einen erheblichen Faktor bei der Entstehung der Krebserkrankung eines Klägers ausgemacht habe. Der 70-Jährige aus der kalifornischen Kleinstadt Santa Rosa hatte 25 Jahre lang das Herbizid auf seinem Grundstück verwendet. Bei ihm wurde eine Krebserkrankung des Lymphgewebes festgestellt. Nun beginnt die 2. Phase des Prozesses. Die zu klärenden Fragen: Kannte Monsanto die Risiken und hat das Unternehmen diese bewusst verheimlicht? Wenn ja, könnte der Hersteller für die Erkrankung des Klägers verantwortlich gemacht werden. Bereits vor 7 Monaten hatte eine Jury in einem anderen Prozess Monsanto zur Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe verurteilt. Bayer ist gegen das Urteil in die Berufung gegangen. Insgesamt sind mehr als 9.300 Klagen von Krebskranken gegen Monsanto bei US-Gerichten eingegangen. Experten sind uneinig, ob Glyphosat tatsächlich Krebs verursachen kann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Mieten steigen stetig und sogar rasant in deutschen Ballungsgebieten. Besonders in teuren Großstädten verschlingt die Miete oft mehr als die Hälfte des Einkommens. Abhilfe kann ein Antrag auf Wohngeld schaffen, doch der ist mit einiger Arbeit verbunden. Der Verbrauchertipp von Panayotis Gavrilis.
Anspruch auf Wohngeld haben Mieterinnen und Mieter, aber auch Eigentümer, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Dabei gilt, ohne Antrag kein Wohngeld, sagt Stefan Hupe. Er leitet die Wohngeldstelle des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.
Es müssen Angaben gemacht werden zur Wohnung, zur Höhe der Miete, zu den Personen, die gemeinsam mit dem Antragsteller diese Wohnung bewohnen und mit ihm auch eine Haushaltsgemeinschaft bilden.
Wohngemeinschaften gelten hierbei nicht als gemeinsamer Haushalt. Wer zudem eine Sozialleistung, zum Beispiel Arbeitslosengeld II, bezieht, bekommt kein Wohngeld, da Wohnkosten bereits darüber abgedeckt sind. Das gilt auch für Studierende, die bereits BAföG beziehen oder geförderte Auszubildende. Beim Wohngeldantrag selbst muss man die Brutto-Kaltmiete angeben, also die Grundmiete plus Betriebskosten, die zum Beispiel für die Müllabfuhr fällig werden. Das heißt, Heizkosten, Warmwasser und die anfallenden Stromkosten werden nicht berücksichtigt. Um Wohngeld überhaupt zu bekommen, müssen die Antragstellenden viele Unterlagen bei ihrer Wohngeldstelle einreichen. Einkommensnachweise aller Haushaltsmitglieder, Rentenbescheide, Gewinn- und Verlustrechnung bei Selbstständigen und, fügt Rita Kampe, Sozialarbeiterin bei der Berliner Caritas, hinzu.
Den Personalausweis, und wenn man keinen Personalausweis hat, dann einen Pass mit der Meldebescheinigung. Und zwar eine Meldebescheinigung, wo alle Bewohner dieses Haushalts draufstehen. Dann braucht man den Mietvertrag, Nachweis, dass man die Miete in den letzten 3 Monaten auch gezahlt hat. Das macht man am besten mit Kontoauszügen.
Die monatelangen Bearbeitungszeiten, die komplizierten Formulierungen, einfach der bürokratische Antragsmarathon schrecken viele ab, sagt Sozialberaterin Kampe.
Also es stellt den Menschen schon vor Herausforderungen. Und man weiß ja auch nie, lohnt es sich dann wirklich, der Aufwand. Also ich mache den Menschen, die zu mir kommen, immer Mut und sage, selbst wenn es nur 10 Euro im Monat sind, es sind 10 Euro und sie stehen ihnen zu.
Grundsätzlich gilt, je mehr Personen zum Haushalt gehören, desto mehr Geld gibt es. Heißt, eine vierköpfige Familie bekommt mehr als einen Zwei-Personen-Haushalt. 2017 lag der durchschnittliche Wohngeldanspruch bei knapp 150 Euro im Monat. Wie viel am Ende auf dem Konto landet, hängt aber auch davon ab, wo jemand wohnt, sagt Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins.
Er soll Mieter befähigen, auch Mietsteigerungen tatsächlich abzufangen durch eine Unterstützung des Staates. Es ist tatsächlich nur ein Zuschuss, der gewährt wird, und es ist auch abhängig von der Gemeinde, in der ich wohne, denn die Form und die Höhe der Zuschüsse sind abhängig auch davon, wie das durchschnittliche Mietniveau in einer Gemeinde ist.
Ein Beispiel: München, Singlehaushalt, Gesamteinkommen 800 Euro, Mietkosten 500 Euro. Am Ende gäbe es fast 150 Euro Mietzuschuss. In Berlin wären das bei vergleichbarer Situation knapp 40 Euro weniger. Wer bereits jetzt vorab wissen möchte, ob er oder sie überhaupt anspruchsberechtigt ist, kann das in wenigen Minuten mit einem sogenannten Wohngeldrechner im Internet machen, zum Beispiel auf den Seiten der zuständigen kommunalen Behörde oder auf der Website des Bundesbauministeriums.
Welche Möglichkeiten man hat, darum geht es auch morgen ab 10.10 Uhr im Marktplatz. Mietpreisbremse und Modernisierung. Schöner Wohnen mit dem neuen Mietrecht, fragt dann meine Kollegin Eva Bahner. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.